Wir beginnen heute mit einer Predigtreihe über das Buch Daniel. Wir können darin vieles lernen vom wunderbaren Vorbild Daniels, diesem Mann des Gebets und der Treue. Andererseits gibt uns das Buch Daniel Auskunft über mehr als 2500 Jahre Weltgeschichte, bis hinein ins tausendjährige Reich. Heute geht es in Daniel 1 um das Vorbild Daniels. Dieses Kapitel liefert uns den Hintergrund jener Zeit und es stellt uns die Person des Autors vor. Es ist eine Einleitung und die Grundlage aller Prophetien, die Daniel erhielt. Das Kapitel ist besonders für junge Menschen sehr wichtig. Was wir hier lesen, ereignete sich, als Daniel noch ein Teenager oder junger Erwachsener war, vielleicht im Alter von Robin oder Lukas, allerhöchstens im Alter von Joel. Ich habe das Kapitel in drei Abschnitte eingeteilt. Vers 1 bis 7 die Ausgangslage, Vers 8 bis 14 Daniels Herzensentschluss und Vers 15 bis 21 der Segen nach diesem Herzensentschluss. Lasst uns die ersten Verse lesen, Daniel 1, Vers 1 bis 7. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Dieses führte er hinweg in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von den feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belzazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. In den Versen 1 und 2 wird uns die geschichtliche Situation geschildert. Wir wollen dazu auch die Parallelstelle lesen aus 2. Chronik 36, Vers 5 bis 7. 2. Chronik 36, Vers 5 bis 7. Joachim war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre lang in Jerusalem, und er tat, was böse war, in den Augen des Herrn seines Gottes. Da zog Nebukadnezar, der König von Babel, gegen ihn herauf und band ihn mit 2 ehernen Ketten, um ihn nach Babel zu bringen. Auch schleppte Nebukadnezar etliche Geräte des Hauses des Herrn nach Babel und brachte sie in seinen Tempel in Babel. Das ereignete sich im Jahr 606 oder 605 vor Christus. König Joachim wurde gebunden, kam aber wieder frei. Im Zuge dieser Belagerung wurden die Tempelgeräte und Gefangene nach Babel verschleppt. Es handelte sich um die erste von 4 Wegführungen nach Babel. Jerusalem wurde jedoch hier noch nicht zerstört. Dies sollte erst 20 Jahre später geschehen. König war damals Joachim. Sein Name bedeutet interessanterweise Jahwe richtet auf. Er war ein überaus böser König. Er ärgerte sich über Zurechtweisung. Er verbrannte sogar das Wort Gottes. Er tötete den Propheten Uria und verfolgte auch Jeremia. Verantwortlich für die Belagerung war König Nebukadnezar. Er war der Gründer des babylonischen Weltreichs. Unter seinem Vater Nabopolassar war er ein Heerführer. Und nach seinem Tod übernahm er den Thron, ziemlich genau zu der Zeit von Daniel 1. Babel im Land Sinear ist ein Sinnbild für den Hochmut des Menschen. In Babel wollte sich die Menschen selbst einen Namen machen. Man wollte sich sammeln, um gegen Gott zu rebellieren. Babel war ein Zentrum der Wahrsagerei und des Götzendienstes. Die Stadt war voll Gewalt und Brutalität. In Zacharia 5 lesen wir, wie die Gesetzlosigkeit nach Sinear gebracht wird. Babel steht auch für die falsche, menschgemachte Religiosität. Es ist ein Bild für die letzte religiöse Auflehnung gegen Gott. Ausgerechnet in diese gottlose Stadt wurden die Juden verschleppt. Ausgerechnet in einen Götzentempel wurden die heiligen Tempelgeräte gebracht. Ausgerechnet Babel richtete Gottes Volk. Man fragt sich, wie war das möglich? In 2. Könige 24 wird gesagt, dass der Herr selbst die Chaldäer gegen Juda sandte, um es zu richten nach dem Wort des Herrn, das er durch seine Propheten geredet hatte. Es sah aus, als ob die Götter Babels dem Gott Israels überlegen waren, aber es war Gott, der die Geschichte so lenkte. Selbst Nebukadnezar musste das später anerkennen. In den Kapiteln 2 bis 4 finden wir am Ende immer eine Anerkennung des Gottes Daniels. Der Herr hatte die Kontrolle nicht verloren. Auch die Mächtigen der Erde sind in seiner Hand. Nebukadnezar meinte, unabhängig zu handeln, aber Gottes Sicht war eine andere. 2. Könige und 2. Chronik erklären uns, dass dies wegen der Sünde und der Unbußfertigkeit der Könige und des Volkes geschah. Gott beendete deshalb das Königtum Judas. In 2. Chronik 36 steht, dass sich der Herr früh aufmachte, um sein Volk zu warnen, aber es verspottete Gottes Boten und damit Gott selbst, bis keine Heilung mehr möglich war. Gott musste sich von seinem Volk abwenden. Seine Herrlichkeit zog aus Jerusalem aus. 586 vor Christus wurde Jerusalem schließlich verbrannt und der Tempel zerstört, 20 Jahre später. Und mit diesem Ereignis begann ein neues Zeitalter, die Zeit der Heiden. Gottes Volk wurde beiseite gesetzt und kam unter die Herrschaft der Nationen. Nebukadnezar war ihr Haupt. Daniel nannte ihn den König der Könige, dem Gott das Königtum gegeben hatte. Die Weltherrschaft gehört bis heute den Heiden. So ist die Ausgangslage eines der traurigsten Kapitel der biblischen Geschichte. Wir sehen die Konsequenz der Sünde und der Unbußfertigkeit der Menschen. In den Versen 3 bis 5 finden wir eine weitere traurige Konsequenz von Judas Versagen. Die besten jungen Männer wurden nach Babel verschleppt. Man kann das gut nachvollziehen. Nebukadnezar wollte sein Reich und seine Position festigen, indem er die begabtesten, vornehmsten Männer der besiegten Nationen an seinen Hof holte. Den besten von ihnen bot er ehrenwerte Positionen in Babel an. So war die Wegführung für die jungen Männer einerseits eine Demütigung, andererseits auch eine Versuchung, wieder zu Ehre und zu einer hohen Position zu kommen. Diese Männer mussten von königlichem Samen sein. Wir haben am Mittwoch Jesaja 39, Vers 7 gelesen. Hiskia wurde vorhergesagt, dass seine Nachkommen in den Dienst Babels gestellt werden, nachdem er in Stolz seine Schätze dem König von Babel präsentierte. Mehr als 100 Jahre später erfüllte sich diese Prophetie. Es war aber auch die Erfüllung einer früheren Prophetie in 5. Mose 28, Vers 32 und 41. 5. Mose 28, Vers 32 und 41. Dies kündigte der Herr Israel vor dem Einzug ins Land an, wenn Gottes Volk von ihm abfallen würde. Ich lese Vers 32. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden, und deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag nach ihnen schmachten, aber deine Hand wird machtlos sein. Und Vers 41, du wirst Söhne und Töchter zeugen und doch keine haben, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. In Vers 4 von Daniel 1 werden ihre Eigenschaften beschrieben. Sie waren jung, das Wort bezeichnet einen Knaben. Am besten gehen wir von Teenagern aus. Daniel lebte danach noch mehr als 70 Jahre lang. Sie mussten schön sein, ohne einen körperlichen Makel. Dann mussten sie auch klug, einsichtsvoll und des Wissens kundig sein. Diese Worte betonen ihren Verstand und ihr Wissen, ihre Bildung. Weiter sollten sie tüchtig sein, im Palast zu dienen. Das betont ihre Fähigkeit, ihr Können, ihren Fleiß und ihre Stärke. Kurz gesagt, gutes Elternhaus, jung, gut aussehend, intelligent in Wissen und Handeln und fähig. Nur solche wurden akzeptiert. Wir wollen überlegen, was das bedeutet. Die Welt will immer die Besten für sich haben. Sie will vor allem die Jugend haben, über die Jugend die Welt verändern. Napoleon soll mal gesagt haben, wer die Jugend hat, dem gehört die Zukunft. Das Dritte Reich, der Kommunismus, sie alle wollten die Jugend haben. Und heute ist es nicht anders. Die Welt, vom Teufel geprägt, greift immer nach der Jugend. Je früher, desto besser. Begabte junge Gläubige stehen besonders in der Gefahr. Wenn die Welt sie gewinnt, wenn sie ihre Fähigkeiten in die Welt investieren, sich der Welt anpassen oder Kompromisse mit der Welt eingehen, sind sie unbrauchbar im Reich Gottes. Selbstverständlich wollte Nebukadnezar sie nicht nur haben, er wollte sie umerziehen durch ein dreijähriges Erziehungsprogramm. Die Juden sollten Babylonier werden und die meisten wurden es auch. Sie sollten sich in Babel wohlfühlen und sich unter die Babylonier mischen, ihre Absonderung verlassen. Sie sollten die Schriften Babels lesen und die Sprache Babels sprechen. Sie wurden unterwiesen und erzogen. Sie sollten passend für den Dienst in Babel gemacht werden. Die Schriften waren mit Sicherheit keine Gott wohlgefälligen Schriften. Es waren mit großer Wahrscheinlichkeit okkulte Schriften. Es ging um eine irdische oder eine dämonische Weisheit. Die Schriften und die Sprache Babels waren meinungsbildend. In unserer Zeit wären es vielleicht Evolution, Wissenschaft, das Verständnis von Ehe, von gleichgeschlechtlicher Liebe oder Erziehung, von Gender, Humanismus, Selbstbestimmung und so weiter. Erinnern wir uns, wofür Babel steht: für Hochmut, Auflehnung gegen Gott, für Götzendienst, menschliche Weisheit, Okkultismus. Darin sollten diese Männer unterwiesen werden. Auch wir sind von den Schriften und von der Sprache der Welt umgeben. Sie sind eine Versuchung für jeden jungen Menschen. Aber lesen wir dazu 2. Timotheus 3, Vers 15. Hier lernen wir, was wirkliche Weisheit ist. 2. Timotheus 3, Vers 15. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das ist Weisheit. Zurück zu den gefangenen Juden. Sie wurden gewöhnt an die babylonische Kultur. Sie mussten Babels Erziehung, Babels Religion und Babels Essen annehmen. Das Essen war ebenfalls ein wichtiger Bestandteil. Die Jugendlichen wurden gut versorgt mit dem besten Essen und Trinken. Der Wein steht für die Freuden dieser Erde. Diese sind nicht an sich böse. Israel war es erlaubt, Wein zu trinken. Aber war es angebracht, in dieser traurigen Zeit Wein zu trinken, an Festgelagen teilzunehmen, die Freuden der Welt zu genießen? Wir sollten uns fragen, ob die Nahrung Babels eine geeignete Nahrung für Kinder Gottes ist. Ich denke dabei nicht nur an physisches Essen, sondern auch an das, womit wir uns füllen: Medien, Wissenschaft, Kunst, Musik, Politik und so weiter. Diese Nahrung verdirbt oft auch den Appetit auf Gottes Wort. Aber dies alles war natürlich nicht nur Zwang, sondern auch ein Privileg. Diese Männer hatten die Aussicht auf eine hervorragende Zukunft. Sie hatten freien Zugang zur Weisheit Babels und zu den Vergnügungen Babels. Ja, sogar zu hohen Positionen am Palast von Babel. Das Ziel dieses Programms war es, die Erinnerung und die Verbindung mit dem Gott Israels auszulöschen. Die Juden sollten aufhören, Juden zu sein und Chaldäer werden. Bis auf 4 junge Männer unterlagen alle Gefangenen dieser Versuchung. Ist es heute anders? Sind es nicht dieselben Versuchungen, denen junge Menschen ausgesetzt sind? Manch ein junger Mensch wird versucht durch genau diese Dinge. Menschliches Wissen, eine hohe Position, Annehmlichkeiten dieser Welt, Streben nach Schönheit und Erfolg. Die Jungen werden in der Sprache und in den Schriften der Welt unterwiesen. Sie suchen nach Titeln und Position in dieser Welt. Sie sehnen sich nach den Annehmlichkeiten dieser Welt. Sie passen sich der Umwelt an, reden und denken wie sie. Wir kommen zu Vers 6. Bis hierhin ist es ein bedrückender Text, aber nun werden 4 Männer in den Fokus gerückt, die nicht waren wie andere Weggeführte. Es gibt Hoffnung. Ein treuer Überrest wird uns vorgestellt. Es waren wenige, aber es gab sie. So gab es selbst in den allerschlimmsten Zeiten treue Knechte Gottes. Unser Herr kennt sie beim Namen. Nur sie werden namentlich erwähnt in unserem Bericht, als ob nur sie Bedeutung hätten in Gottes Augen. Wie gesagt, waren die Männer jung, Teenager. Sie waren ohne eigenes Verschulden in dieser Situation, weg von zu Hause, in einem heidnischen Umfeld. Sie mussten gottesfürchtige Eltern gehabt haben. Alle Namen enden entweder auf El für Elohim oder auf Jah für Jahwe. Daniel bedeutet, Elohim ist mein Richter. Hanania bedeutet, Jahwe ist gnädig. Misael, wer ist wie Elohim? Und Asaria, der Herr ist meine Hilfe oder auch meine Rettung. Herrliche Namen. Wir können davon ausgehen, dass diese Männer in der Gottesfurcht und im Gesetz erzogen wurden. Aber trotz guter Erziehung mussten sie nun selbst Farbe bekennen, eigene Überzeugungen entwickeln. Sie konnten nicht länger vom Glauben ihrer Eltern leben. Nebukadnezar wollte auch sie umerziehen. Aber die Geschichte zeigt uns, dass es ihm nicht gelang. Gott behielt selbst im Gericht einen treuen Überrest, 4 junge Teenager. Zur Umerziehung gehörten auch neue Namen. Belsazar bedeutet Bel schütze sein Leben. Sadrach nimmt möglicherweise Bezug auf den Sonnengott, Mesach auf den Mondgott, Abednego vermutlich auf Nebo, den Gott der babylonischen Weisheit. Die Bedeutung der Namen ist nicht überall 100% sicher. Was wir wissen, steht in Daniel 4, Vers 5, den ersten Teil. Ich lese uns das Daniel 4, Vers 5. Nebukadnezar sagt hier, bis zuletzt Daniel vor mich kam, der Belsazar heißt, nach dem Namen meines Gottes. Ja, die Namen sollten offensichtlich die Erinnerung an den wahren Gott auslöschen und dafür die Götzen Babels verherrlichen. Das gehörte mit zur Gehirnwäsche Babels. Die Namen stehen für eine Identität. Sie hatten im Alten Testament immer auch eine Botschaft. Das Verändern von Namen war ein Zeichen der Autorität und der Macht. Das hebräische Wort für Ernannte kann auch bedeuten, jemanden zu etwas machen. Und so versucht die Welt auch uns zu anderen Menschen zu machen, uns eine andere Identität zu geben. Bei Daniel und seinen Freunden gelang dies nicht. In Gottes Augen blieben diese Männer Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Er bekannte sich zu ihren Namen und nannte sie später in unserem Kapitel weiterhin so. Ja, er gab Daniel später sogar den Namen »Du vielgeliebter Mann«. Interessanterweise erfüllte sich der Name Belsazar, Belschütze den König, nicht, während der Name Daniel Gott ist Richter, sich erfüllt hat und weiter erfüllen wird. Wir fahren fort in unserem Text und lesen die Verse 8 bis 14, Daniel 1 ab Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaria gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Wir haben gehört, wir befinden uns an einem Tiefpunkt der jüdischen Geschichte. Und vor diesem Hintergrund sehen wir einen Überrest, der sich treu zu Gott bekannte. Es waren wenige, aber welch herrliches Vorbild sind sie uns. Bis hierhin waren Daniel und seine Freunde passiv. Sie konnten nicht verhindern, dass sie von Babel verschleppt, erzogen und umbenannt wurden. Aber nun hörte ihre Passivität auf. Nun fällte Daniel einen Herzensvorsatz. Die große Gefahr Babels war die Vermischung. In der Bibel finden wir immer wieder den Aufruf, aus Babel zu fliehen. Daniel konnte nicht fliehen. Aber er konnte sich im Herzen der Vermischung mit den Praktiken Babels entziehen. Daniel hatte eine gesunde Scheu vor Verunreinigung. Wir können uns fragen, weshalb Daniel die Speise des Königs nicht essen wollte. Lesen wir dazu 3. Mose 11, Vers 45 bis 47. 3. Mose 11, ab Vers 45. Denn ich, der Herr, bin es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Dies ist das Gesetz über das Vieh und die Vögel und alle lebendigen Wesen, die sich im Wasser regen, und über alles Lebendige, das auf der Erde kriecht, damit man unterscheide zwischen dem Unreinen und dem Reinen und zwischen den Lebewesen, die man essen, und denen, die man nicht essen soll. Gott verbot in diesem Kapitel das Essen von bestimmten Tieren. An anderer Stelle verbot er auch den Verzehr von Blut. Der heilige Gott forderte diese Unterscheidung. Es gab im Gesetz eine klare Trennung zwischen rein und unrein. Und die Welt kennt eine solche Unterscheidung nicht. Sie kennt nur Vermischung und Kompromiss. Wir können auch davon ausgehen, dass die Speisen Babels den Götzen geweiht waren. In 2. Mose 34, Vers 15 wurde das Götzenopferessen verboten. Götzenopferfleisch war auch im Neuen Testament noch üblich. Lesen wir dazu das Prinzip aus 1. Korinther 10, Vers 20 und 21. 1. Korinther 10, Vers 20 und 21. Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Daniel wollte auch keinen Wein trinken. Der Wein steht für die Freuden dieser Welt. Es war nicht an der Zeit, an einem Festmahl mit seinen Sünden teilzunehmen. Daniel wollte sich um keinen Preis damit verunreinigen lassen. Er wollte lieber auf alle Annehmlichkeiten dieser Welt verzichten, als Gottes Wort ungehorsam zu sein. Der Beginn dieses wunderbaren Glaubensvorbildes war die bewusste Absonderung von Babel, das Kennen, das Beurteilen und das Ablehnen der Verunreinigung Babels. Daniel hätte viele Ausreden vorbringen können, zum Beispiel: alle tun es, man muss sich halt anpassen, oder man muss der Obrigkeit untertan sein. Er hätte auch resignieren können aufgrund der Gefangenschaft oder die Annehmlichkeiten als Geschenk Gottes betrachten und nach einer Karriere in Babel streben können. Er hätte einen Kompromiss suchen können, es ging ja nur um Äußerlichkeiten. Oder er hätte sagen können, das Gebot gelte nicht mehr, es sei nicht mehr zeitgemäß. Aber nichts dergleichen bei Daniel. Babel hätte ihm alles geboten, aber Daniel ging keine faulen Kompromisse ein. Er schaute weder auf seine Karriere noch auf seine Vorteile. Er schaute auch nicht auf die anderen, auf ihr Unverständnis oder auf den Gruppendruck. Daniels oberste Autorität war das Wort Gottes, nicht das Wort Babels. Als es darauf ankam, zog er klare Grenzen, auch wenn er alleine dastand. Daniel kannte keine Furcht, wenn es darum ging, den Willen Gottes zu tun. Zentral sind die Worte: er nahm sich im Herzen vor. Was für eine Aussage! Im Herzen fasste Daniel diesen Entschluss. Das Herz ist das Innerste des Menschen, das alles steuert, der Sitz der Zuneigung und Liebe, aber auch des Denkens, Entscheidens und Wollens. Gott kennt die Herzen. Er achtet auf die aufrichtigen und zerbrochenen Herzen. Er weiß um die Wichtigkeit des Herzens. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4, Vers 23. Daniels Herz war gefüllt mit Gottes Wort, mit der Treue zu Gott, mit dem Wunsch, ihm zu gehorchen und sich nicht zu verunreinigen. In den Schwierigkeiten wurde das sichtbar. Lasst uns dazu aufschlagen Psalm 119, die Verse 9 bis 11. Psalm 119, Vers 9 bis 11. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ja, das war Daniels Herz. Diese Herzensentschlüsse halfen Misael, Hanania und Asaria später stehen zu bleiben, als sich die ganze Welt vor dem Götzenbild Nebukadnezars beugte. Sie halfen Daniel, treu zu beten, als dies unter Todesstrafe verboten wurde. Das war 70 Jahre später. Daniels Leben für Gott begann mit diesem Entschluss. Wie gesegnet war er am Ende. Hätte Daniel diesen Entschluss nicht gefasst, wäre er wie ein Babylonier geworden. Er hätte vielleicht ein leichteres Leben gehabt, aber was hätte es gebracht? Es waren diese Entschlüsse und die Treue, die Daniel qualifizierten, die gewaltigen Prophetien von Gott zu erhalten. Aber all das kam nicht automatisch. Es begann mit klaren Herzensentschlüssen, mit dem Ablehnen der Nahrung dieser Welt. Nur so konnte Daniel Gottes Worte empfangen. Liebe Teenies und Jugendliche, ich spreche nun zu euch. Ich möchte euch daran erinnern, dass Daniel, der vielgeliebte Mann, der Empfänger der größten Prophetien aller Zeiten, in eurem Alter diese festen Herzensentschlüsse fasste und dass er daran festhielt bis ins Alter. Daniel war in der Gottesfurcht erzogen, aber es kam die Zeit, als er selbst in seinem Herzen die richtigen Entscheidungen treffen musste. Die Botschaft ist für uns alle wichtig, Aber schaut bei Daniel, was geschieht, wenn jemand in eurem Alter solche Herzensentschlüsse fasst. Es kommt nicht automatisch, es kostet etwas. Man steht fast alleine. Damals waren es 4 gegen mehrere tausend. Es sind immer wenige, die sich nicht der Masse beugen. Es waren 3 Männer, die sich nicht dem Standbild Nebukadnezars beugten. Es war ein Mann, der nicht aufhörte zu beten, als Gebet unter Todesstrafe stand. Wie wichtig ist es, gute Herzensentschlüsse in der Jugend zu treffen, das Wort Gottes treu lesen, dem Wort Gottes gehorsam sein, sich der Welt nicht anpassen. Über König Josia heißt es, dass er als Knabe begann, den Herrn zu suchen. Genau wie Daniel sind auch wir in einer gottfeindlichen Umgebung. Wir haben die gleiche Verantwortung, Gott treu zu sein und uns von der Unreinheit der Welt zu bewahren. Es braucht Herzensentschlüsse, um Verunreinigung zu vermeiden. Wir leben in einer Welt, die diese Verunreinigung feiert und fordert. Wir können uns anpassen, wie die meisten Juden damals, wie die meisten Namenchristen heute. Oder wir können feste Herzensentschlüsse fassen, wie Daniel. Die Entscheidungen im Teenager- und Jugendalter prägen das ganze Leben. Die Jugend ist die Zeit der Entscheidungen, in erster Linie für den Herrn Jesus als Retter und Herr, dann auch für Ehe, für Beruf, für den Wohnort, für den Dienst in der Gemeinde. Die Welt will euch für sich haben, liebe Teenies und Jugendliche. Sie will die Besten, sie will die Jugend. Wir können für Babel leben oder für den Herrn leben. Beides gleichzeitig geht nicht. Daniels Entscheidung ist auch eure Entscheidung. Wie wichtig ist es, früh richtige Herzensentscheidungen zu treffen? Man kann sie das ganze Leben treffen, aber je später man es tut, desto schwieriger wird es. Und desto mehr verpasste Gelegenheiten liegen hinter uns. Auch wenn es heute keine neuen Offenbarungen mehr gibt, führen auch heute solche Herzensentschlüsse dazu, den Willen Gottes zu erkennen und ein Zeugnis für ihn zu sein. Und so trifft dieser Vers, Vers 8, das Zentrum unseres Lebens, unser Herz. Daniel nahm es sich vor und handelte sofort. Er wartete nicht ab. Er handelte bestimmt, aber freundlich. Ganz bescheiden brachte er eine Bitte vor. Und so führte der Herzensentschluss zur Tat. Der Entschluss wurde im Innern getroffen, im Sitz des Denkens und Fühlens, und er wurde gegen außen sichtbar. Jeder konnte Daniels Herzensentschluss sehen und hören. Auch das ist eine wichtige Lehre. Wenn wir etwas erkennen, sollten wir sofort handeln. Es ist schwieriger, beim zweiten oder dritten Mal Nein zu sagen, als es bei erster Gelegenheit zu tun. Ich frage mich, wäre ich bereit dazu, auf diese Weise Farbe zu bekennen wie Daniel, in einem feindlichen Umfeld? Kenne ich solche Herzensentschlüsse und setze sie in die Tat um? Oder bleiben wir lieber unauffällig und anpassungsfähig? Es beginnt im Herzen, sonst ist es nur Fassade oder Gewohnheit, aber es wird sichtbar durch das Handeln. Ich möchte zu Vers 8 noch Hebräer 11, Vers 24 bis 26 lesen, das Zeugnis über einen anderen Mann Gottes, der ebenfalls feste Herzensentschlüsse fasste. Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Ja, die Welt und ihre Lust vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. In Vers 9 finden wir eine wunderbare Tatsache. Daniel, traf in seinem Herzen die Entscheidung, kommunizierte sie und sofort war Gott in seiner Gnade bei ihm und lenkte das Herz dieses heidnischen Kämmerers. Wir sehen dieses Prinzip immer wieder im Wort Gottes, zum Beispiel bei Nehemia, bei Esra oder bei Josef. Gott kannte ihre Herzen und gab ihnen Gnade bei ihren Vorgesetzten. Es gab keine negativen Konsequenzen, vielmehr Zuwendung und ein offenes Ohr, eine unerwartete Freundlichkeit in einem feindlichen Umfeld, gewissermaßen eine offene Tür. So gehören Gottes Gnade und die Verantwortung des Menschen zusammen. Gottes Zusagen gelten denen, die gute Herzensentschlüsse gefällt haben. Trotzdem finden wir in Vers 10 eine weitere Prüfung. Der oberste Kämmerer brachte, von Angst getrieben, Einwände vor. Daniel könnte schlechter aussehen, wörtlich abgemagert sein. Daniel wurde sogar unter Druck gesetzt. Er wäre schuld gewesen am Tod des Kämmerers. So erhielt Daniel zunächst eine Absage. Das hätte ihn verunsichern können. Vor 2 Wochen habe ich uns Sprüche 29, Vers 25 vorgelesen. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Hier sehen wir beides. Der Kämmerer, der sich fürchtete, und Daniel, der auf den Herrn vertraute. Daniel ließ sich nicht abhalten vom Widerstand. Er hätte sagen können, es ging halt einfach nicht. Aber er gab nicht auf und kämpfte darum, den Willen Gottes tun zu können. Er sprach nun den Aufseher an und redete über ihn zum obersten Kämmerer. Noch immer war er sehr respektvoll und demütig. Er bezeichnete sich als Knecht seines Vorgesetzten. Er kannte Unterordnung, aber wenn es darauf ankam, war er zuallererst Gott treu. Absonderung von Unreinheit ist immer Gottes Weg für uns, aber es hängt auch davon ab, in welcher Haltung sie ausgelebt wird. Überheblich oder in Demut und Sanftmut. Bei Daniel stimmte diese Haltung. Daniel argumentierte geschickt und überzeugend. Er schlug einen Test von 10 Tagen vor. Während dieser Zeit wollten er und seine Freunde nur Gemüse essen und Wasser trinken. Danach sollte der Aufseher entscheiden, anhand von dem, was sichtbar wurde. Daniel erwartete folglich eine sichtbare Bestätigung seiner Entscheidung. Und dies war ganz offensichtlich ein mutiges Wort des Glaubens. Daniel vertraute, dass der Herr seinen Weg bestätigen werde. Er lebte Matthäus 6, Vers 33, indem er zuerst nach Gottes Reich trachtete, im Vertrauen darauf, dass er alles Nötige hinzufügen würde. Wasser und Gemüse, wörtlich Samenkörner, waren damals verachtete Speisen, im Gegensatz zu den leckeren Speisen des Königs sowieso. Aber Daniel wollte die Speisen des Königs nicht einmal probieren, sondern lieber die verachtete Nahrung zu sich nehmen. Wir können bei dem, was wir konsumieren, eine ähnliche Haltung trainieren. Im Zweifelsfall besser Nein zu sagen, als etwas zu testen, was uns schaden könnte. Es ist sicher gut, wenn wir Zurückhaltung üben bei dem, was die Welt uns anbietet. Daniel zeigt uns, dass es möglich ist, Nein zu sagen, selbst in einem total heidnischen Umfeld. Er war allen Versuchungen ausgesetzt, aber er schützte sich davor. Und noch etwas Mutmachendes. Daniel war offensichtlich der Wortführer, aber sein Mut und seine Treue waren ansteckend. Er fand Verbündete. Es ist wunderbar, dass Daniel nicht alleine war, dass er drei Freunde zur Seite hatte. In Kapitel 3 sehen wir, dass sie auch selbst feststanden, als ihr Leben davon abhing. Sie machten Daniels Herzensentschluss zu ihrem eigenen. Ich möchte das wieder den Teenies und Jugendlichen sagen. Ihr seid nicht alleine. Wir sind wenige, aber wir können einander gegenseitig stärken und ermutigen, so wie es bei Daniel, Misael, Hanania und Azaria war. Wir haben einander in der Gemeinde als Stärkung, um treu zu bleiben und festzustehen, auch in einer gottfeindlichen Umgebung. Aber wir müssen diese Stärkung aktiv suchen, indem wir die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten pflegen. Das Zusammenstehen, auch in schwierigen Zeiten, hilft uns allen, aber besonders jungen Gläubigen, im Feststehen. Ich möchte uns dazu 2. Timotheus 2, Vers 22 vorlesen. Ich habe das noch nie in diesem Zusammenhang gelesen, fand das aber sehr spannend, dass es eben auch im Zusammenhang mit der Gemeinschaft steht. 2. Timotheus 2, Vers 22. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. In Daniel 1, Vers 14 lesen wir dann, wie sich der Aufseher auf den Vorschlag einließ. Wir sehen, Glaubensmut wurde belohnt. Diese Teenager bewiesen Glauben an Gott, Gehorsam gegenüber seinem Wort und Absonderung von den Unreinheiten Babels. Beachten wir die Reihenfolge. Daniel entschied sich für Treue gegenüber Gott. Dann öffnete Gott eine Tür und griff zugunsten von Daniel ein. Dann handelte Daniel aktiv. Der Glaube wurde geprüft, aber er bewährte sich. Lasst uns nun die letzten Verse lesen, ab Vers 15 bis Vers 21. Daniel 1, ab Vers 15. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaria gleichgekommen wäre, und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Wir sehen in diesen Versen, wie Gott den Entscheid der 4 jungen Männer überaus reich segnete. In Vers 15 sehen wir zuerst einmal, dass der Segen optisch sichtbar wurde. Die Männer sahen besser und wohlgenährter aus als alle anderen. Damit erfüllte sich das, was Daniel glaubte. Gott handelte gemäß seinem Glauben an Daniel. Und so konnte das Experiment weitergehen. In Vers 17 sehen wir, was Gott darüber hinaus tat. Der Herr schenkte ihnen mehr, als sie geglaubt und erbeten hatten. Lasst uns dazu das Prinzip aus dem Neuen Testament lesen, aus Epheser 3, Vers 20 und 21. Epheser 3, Vers 20 und 21. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Weit über die Maßen mehr, als wir bitten oder verstehen. Der Herr schenkte den 4 Jugendlichen Kenntnis, Verständnis und Weisheit. Die Kenntnis steht für das Wissen und Erkennen. Das Verständnis steht für das Verstehen und Wahrnehmen durch aufmerksames Hinsehen und Bedenken. Und die Weisheit steht für das praktische Umsetzen des Wissens. Es sind die Dinge, die uns beim Lesen des Wortes Gottes helfen. Kenntnis haben, den Text lesen und verstehen. Dann kommt die Einsicht, das Begreifen des Sinnes. In Psalm 119, Vers 99 und 100 stehen die Einsicht und das Verständnis im Zusammenhang mit dem Beachten und Nachdenken über Gottes Befehle. Und zuletzt kommt die Weisheit, das Umsetzen des Wortes Gottes im Alltag, in unserem Tun und Lassen. In Sprüche 2, Vers 6 steht, der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Gleichzeitig können Weisheit und Einsicht auch erbeten und erworben werden. Wir sollen danach streben, sie suchen wie Gold. Gott ist der Ursprung und der Geber wahrer Weisheit. Sie unterscheidet sich von der irdischen Weisheit. Sie ist nicht in unseren Schulen zu finden. Aber Gottes Weisheit macht froh, sie stärkt, sie befähigt. Die vier Teenager nahmen keinen Schaden am babylonischen Ausbildungsprogramm, auch wenn dieses Gottes Gedanken widersprach, ähnlich wie in unserer Zeit. Aber wer unter Gottes Herrschaft steht, weiß um die Gefahr der weltlichen Ausbildung, aber er wird nicht Schaden erleiden dadurch. Daniel erhielt noch eine vierte Gabe. Er konnte Visionen und Träume deuten. In Psalm 25, Vers 14 steht, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Je näher wir praktisch beim Herrn sind, desto mehr offenbart er uns seine Gedanken. Von dieser Gabe berichten übrigens 9 der folgenden 11 Kapitel. Verstehen wir nun, weshalb Daniel 1 die Grundlage des Buches ist? Gott bereitete Daniel vor auf seinen Auftrag. Daniel wusste, wer der Geber dieser Dinge war. Lesen wir Daniel 2, Vers 21 bis 23. Daniel betet hier den Herrn an und er sagt, respektive ich lese ab Vers 20, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Daniel wusste, dass er alles empfangen hatte, dass es keinen Grund gab, sich selbst zu rühmen. Wir können sagen, Daniel ehrte Gott und Gott ehrte Daniel. Daniels Glaube wurde geprüft, aber nach der Bewährung wurde er überaus reich beschenkt. Daniel erhielt den Schlüssel aller Prophetie. Ihm wurde die Geschichte Israels und die Geschichte der Heiden offenbart. Er erhielt eine hohe Position bei Nebukadnezar und später auch beim persischen König, fast 70 Jahre später. Mehr noch, beide Heidenkönige anerkannten und ehrten zuletzt sogar den Gott Israels. Daniel erhielt den Namen »Du viel geliebter Mann«. Kein anderer Mann in der Bibel wird so genannt. Daniels Weisheit und Gerechtigkeit waren bereits zu seiner Lebzeit bekannt. Hesekiel schrieb darüber. Und seine Treue und seine Worte sind bis heute überliefert. Wir sehen, wie das Handeln und das Empfangen Hand in Hand geht. Daniel nahm seine Verantwortung wahr, im Wissen darum, dass Gott derjenige ist, der Segen schenkt. Glauben und Treue sind niemals vergebens. Gott belohnt Glauben und Treue immer, oft schon auch hier auf Erden und wie viel mehr einst im Himmel. Wir werden einst genau für diese Dinge Lohn empfangen, Glauben und Treue. Der Glaube bringt uns ans Ziel, die Treue definiert unseren Lohn. In Matthäus 10, Vers 32 steht, dass sich Christus zu denen bekennt, die sich vor den Menschen zu ihm bekennen. In Daniel 1, Vers 18 bis 20 wurden Daniel, Hanania, Misael und Asaria nach Ablauf des dreijährigen Erziehungsprogramms vor den König geführt, um ihm zu dienen. Auch Nebukadnezar musste ihre Überlegenheit gegenüber all seinen Weisen anerkennen. Diese waren Wahrsager und Traumdeuter, Astrologen und Magier. Sie vertrauten auf okkulte Mächte und Dämonen. Aber Daniel und seine Freunde waren ihnen zehnfach überlegen. 10 Tage Test, 10-fache Überlegenheit. Der einfachste Gläubige, der vom Geist Gottes geleitet wird, ist der Weisheit der Welt vielfach überlegen. Er kann alles verstehen und richtig unterscheiden. Die 4 Teenager gaben Antworten voller Weisheit und Einsicht, weil Gottes Weisheit ihnen zur Verfügung stand. So weit überlegen ist Gottes Weisheit der menschlichen Weisheit. Zuletzt lesen wir, dass Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Kyros. Daniel erlebte es noch mit, wie sein Volk wieder die Freiheit zurückerhielt. Seine letzte Vision erhielt er erst im 3. Jahr des Kyros, nach einem langen Leben der Treue. Dies war rund 70 Jahre später. Daniel blieb, bis seine Aufgabe erfüllt war. Daniel überdauerte das babylonische Weltreich. Gott schenkte ihm ein langes Leben und ein ewiges Andenken. Babel ging unter, Daniel blieb. Von Babel findet man heute nichts mehr. Daniels Worte wurden millionenfach gelesen, sie bleiben in alle Ewigkeit. Wir wollen hier abschließen. Wir haben diesen wunderbaren jungen Mann kennengelernt. Diesen Mann konnte Gott als Werkzeug brauchen, um uns einige der wunderbarsten Prophetien zu überliefern. Daniels Treue in der Teenagerzeit war die Grundlage. Daniel lebte in Babel, einem Bild für die Welt, auch für die religiöse Welt, die Druck auf uns ausübt. Sie möchte, dass wir uns ihr anpassen und uns mit ihr vermischen. Wir fassen zusammen, wer Daniel war. Er kannte Gottes Wort und war ihm gehorsam. Er traf einen festen Herzensentschluss, sich nicht der Welt anzupassen, sondern Gott treu zu sein. Er handelte mutig, sobald sich eine Tür auftat. Er vertraute auf Gottes Hilfe. Er bezeugte seinen Glauben auch vor der Welt. Er war demütig und sanftmütig. Und wir sehen, was Gott ihm schenkte. Er schenkte ihm eine geöffnete Tür. Er erfüllte seinen Wunsch. Er schenkte ihm seine Einsicht, Verständnis und Weisheit, sogar das Verstehen der Gedanken Gottes. Mögen auch wir bereit sein, wie Daniel zu handeln, gegen den Strom der Meinungen und Trends. Mögen wir bereit sein, feste Herzensentschlüsse zu fassen. Denk doch über das Wort nach. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Was bedeutet das für dich? Wir schließen ab mit dem Wort aus Sprüche 23, Vers 26. Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Ich bete. Herr Jesus, danke vielmals für das wunderbare Vorbild von Daniel, das wir haben dürfen, wo als Teenager solche Entscheidungen gefällt hat, wo man nur staunen könnte darüber. Ich möchte Danke sagen, dass es möglich ist, so zu leben, dass du auch der Geber von aller Weisheit und von allem Verständnis bist. Danke für alles, was wir in dir haben dürfen. Ja, und ich möchte dich auch bitten, dass wir vom Daniel lernen dürfen, dass wir lernen können, solche feste Herzensentschlüsse fassen, gegen alle Meinungen rundherum, dass wir in diesen Herzensentschlüssen feststehen, dass wir auch lernen von der Treue von dem Mann, von Daniel, der 70 Jahre später immer noch festgestanden ist, mit festen Herzensentschlüssen, dreimal am Tag betend vor dir niedergefallen ist. Möchte ich bitten, dass wir davon lernen dürfen, dass wir auch mutig sein im Umsetzen von deinem Willen, wie wir es beim Daniel gesehen haben. Möchte ich bitten auch um dein baldige Wiederkommen und dass wir dafür parat sein, wenn es so weit ist, dass wir gefunden werden beim Tun von deinem Willen. Amen.